Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Die Migros kauft nun auch in Deutschland ein. Die Migros Zürich schnappt sich die Supermarktkette Tegut, eine Bio-Pionierin. Schweizer Katholikinnen und Katholiken wollen eine Erneuerung der Kirche, eine Öffnung, zeigt unsere Reportage. Was sagt der St. Galler Bischof Markus Büchel dazu? Wir fragen im Tagesgespräch am Jahrestag des Zweiten Vatikanischen Konzils. Rätselhafte Luftfracht, der syrisch-türkische Konflikt verschärft sich. Und Verbrauchergesellschaft. In der Schweiz wirft jede Person im Schnitt täglich eine einwandfreie Mahlzeit in den Abfall. Rendezvous mit Ivana Pribakovic und Andi Lüscher, er hat die Nachrichten.
Die Migros-Genossenschaft Zürich kauft die deutsche Supermarktkette Tegut. Tegut betreibt rund 300 Filialen. Für das Unternehmen mit Sitz im deutschen Fulda arbeiten 6.300 Angestellte. Der Umsatz belief sich im vergangenen Jahr auf 1,1 Milliarden Euro. Den Kaufpreis gaben die Partner nicht bekannt. Die Migros Zürich kauft das Handelsgeschäft, nicht aber die Industrie- und Landwirtschaftssparte von Tegut. In St. Gallen ist die 70. Olma eröffnet worden, die Schweizer Messe für Landwirtschaft und Ernährung. Die Olma sei von Bedeutung für die Begegnung von Landwirtschaft und Konsumenten, schreibt Bundespräsidentin Wittmer-Schlumpf in ihrer Grußbotschaft. Während 11 Tagen präsentieren rund 640 Aussteller ihre Produkte und Dienstleistungen. Gastkantone an der Olma sind dieses Jahr Glarus und Zug. Die Schweizer Bevölkerung wirft jährlich 2 Millionen Tonnen einwandfreier Lebensmittel weg. Das ist jeden Tag eine Mahlzeit pro Person. Auf dieses Ergebnis kommt eine ETH-Studie, die von WWF Schweiz in Auftrag gegeben wurde. Demnach wird in den privaten Haushalten am meisten weggeworfen, nämlich fast die Hälfte der gesamten Verluste. Die Zürcher Kantonsregierung will die organisierte Suizidhilfe nicht detaillierter regeln. Um Missbräuche im Bereich der Hilfe zum Freitod zu vermeiden, genügten die zur Verfügung stehenden Mittel, hieß es. Der Zürcher Regierungsrat verweist auch auf den Bundesrat und das eidgenössische Parlament, die entschieden hätten, auf eine spezielle Regelung zu verzichten. Die Immunitätskommission des Nationalrates muss entscheiden, ob sie die Immunität von SVP-Nationalrat Alfred Heer aufheben will. Hintergrund ist ein Strafverfahren, das gegen Heer läuft, wegen möglicher Rassendiskriminierung. Ein Entscheid soll noch dieses Jahr gefällt werden. Kommissionspräsident Heinz Brandt, ebenfalls SVP, bestätigt eine Meldung von 20 Minuten online. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich habe ein entsprechendes Gesuch eingereicht. Heer hatte in einem Fernsehauftritt gesagt, junge Tunesier kämen mit der Absicht in die Schweiz, kriminell zu werden. Nach der erzwungenen Landung eines syrischen Passagierflugzeugs in der Türkei hat der russische Präsident Putin eine bevorstehende Türkei-Reise abgesagt. Putin sollte nächste Woche das Land besuchen. Russland fordert von der Türkei eine Erklärung zum gestrigen Zwischenfall. An Bord der syrischen Maschine befanden sich auch 17 russische Bürger. Türkische Medien berichten, unter der Fracht seien Ausrüstungsgegenstände für das syrische Verteidigungsministerium gewesen, die als Bauteile für Raketen verwendet werden könnten. Russland bestreitet das. Der Airbus A320 konnte am frühen Morgen nach Damaskus weiterfliegen. Papst Benedikt XVI. Hat in Rom das Jahr des Glaubens ausgerufen. Dieses beginnt heute, genau 50 Jahre nach der Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils 1962. Der Papst will damit ein Zeichen setzen, weil er eine zunehmende Verweltlichung und Orientierungslosigkeit sieht. In Rom befasst sich derzeit auch eine katholische Bischofssynode mit der Frage, wie die Menschen wieder mehr an Jesus Christus und die Kirche herangeführt werden können. Die katholische Reformbewegung «Wir sind Kirche» fordert einen offenen Dialog über die Ehelosigkeit der Priester, die Wiederverheiratung der Katholiken und die Homosexualität. Schweizer Autotunnel schneiden in einem Sicherheitstest schlechter ab als diejenigen in Deutschland, Österreich und Italien. Der Test wurde von 5 nationalen Automobilclubs durchgeführt. In der Schweiz wurden 3 Tunnel geprüft. Auf den letzten Platz aller 10 untersuchten Tunnel kam, trotz Verbesserungen, der Isla Bella-Tunnel auf der A13 in Graubünden. Es gebe zu wenig Notausgänge. Wie der Touringclub Schweiz TCS weiter mitteilt, gilt er jedoch als ausreichend. An zweitletzter Stelle liegt der Gubristunnel bei Zürich, vor allem weil Pannenstreifen fehlten. Als gut qualifiziert wurde der dritte Schweizer Tunnel, jener von Schweizer Halle bei Basel.
Sie hören Rendezvous. Weiter geht es mit der Expansionsstrategie der Migros. Und dann vom Konsum direkt zum Glauben.
Dass man nicht mehr ins Beichthäuschen beichten muss, bin ich sehr froh. Das habe ich nie mitgemacht. Und dass es nicht immer latinisch sein muss, bin ich auch froh. Und dass man kann frühstücken vor der Kommunion, bin ich auch froh.
Heute vor 50 Jahren wurde das Zweite Vatikanische Konzil eröffnet. Waren es 50 Jahre Hoffnung oder 50 Jahre Enttäuschung? Der St. Galler Bischof Markus Büchel erinnert sich und zieht eine kritische Bilanz im Tagesgespräch. Wolfgang Schäuble gegen Christine Lagarde. Deutschlands Finanzminister geht auf Konfrontation zum Internationalen Währungsfonds wegen Griechenland. Wahlkampf auf republikanische Art. Das ist, Obamas Wähler am Wählen hindern. Anders als im Westen geht es im Osten, in der Ostschweiz, hier heute wieder besonders fröhlich zu und her.
Was hätten Sie nicht alles müssen hören? Du dumme Sau, du wüste Sau, du kleine Sau, du magere Sau, du lahme Sau. Alles hätten Sie müssen einstecken. Ein riesen Sieg hat sie rausgeholt. Siegerin, unsere Gigi!
Es ist Olma-Zeit zum 70. Mal. Da kann man auch heute auf Schweine wetten. Und damit zu den Börsenzahlen.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.640 Punkten, plus 0,2%. Der Euro wird zu 1.2082 Franken gehandelt, der Dollar zu 93,76 Rappen. Das Wetter. Im Norden lockern sich Nebel und Hochnebel auf, wahrscheinlich reicht es aber nicht überall für Sonne. In den Alpen dagegen scheint sie zumindest zeitweise. Die Höchsttemperaturen liegen um 16 Grad. Im Tessin ziehen immer mehr Wolken auf, bei maximal 18 Grad. Morgen Freitag setzt verbreitet Regen ein. Im Osten ist es zuerst noch freundlich. Im Süden ist es bewölkt, aber nur selten nass. Am Samstag hat es im Norden zuerst teils Hochnebel, sonst scheint überwiegend die Sonne. Im Süden ist es erst sonnig, dann nimmt die Bewölkung zu.
Die Migros Zürich geht einkaufen, dort, wo auch ihre Kundinnen und Kunden gern hingehen, in Deutschland. Migros kauft die Tegut, eine deutsche Supermarktkette. Tegut gilt als Besonderheit im deutschen Detailhandel. Das Unternehmen führt Bio-Lebensmittel bereits seit den 80er Jahren, als man dafür eher belächelt als geachtet wurde. Klaus Ammann verfolgt für uns die Medienkonferenz. Weshalb hat sich die Migros für diesen Einkauf in Deutschland entschlossen?
Ja, die Migros sieht in erster Linie eine Wachstumsmöglichkeit. Im Inland in der Schweiz ist Wachsen schwierig geworden. In Deutschland hingegen, da wächst der Lebensmittelhandel noch ein bisschen stärker. Zusätzlich erhofft sie sich einen neuen Absatzmarkt für ihre eigenen Produkte, für die Migros-Produkte. Und nicht zuletzt will sie eben Zugang zu der gelobten Biokompetenz von Tegut.
Die Tegut ist, wie Sie sagen, eine Biopionierin der ersten Stunde. Sie hat einen Partner gesucht, weil das Geschäft in letzter Zeit schlechter lief. Ist das jetzt nicht ein riskantes Vorgehen?
Doch, das ist ein beträchtliches Risiko. Die Migros will aber eben die rund 300 Filialen von Tegut in Deutschland aufpeppen. Sie will investieren, wie viel sagt sie nicht. Sie will dort Schweizer Produkte einführen. Ob das alles dann zu einer Wende führt, das ist natürlich völlig offen, denn in Deutschland gibt es große Konkurrenten, gegenüber denen Migros nach wie vor ein Zwerg bleibt. Und es ist auch ein gewisses Risiko, weil die Produktionsbetriebe, also die Bäckereien von Tegut und die Metzgereien, die bleiben bei Tegut und Migros ist sozusagen auf Gedeih und Verderb mit denen verbunden.
Klaus Hermann, zum Schluss noch die Frage, bekommen wir hier in der Schweiz etwas von diesem Kauf zu spüren?
Ja, einerseits sehen wir natürlich bald wahrscheinlich neue Produkte, Tegut-Produkte in den Regalen, allerdings nicht zu deutschen Preisen, wie die Migros betont hat heute. dann grundsätzlich erhofft sich die Migros durch die größere Marktmacht günstigere Einkaufskonditionen und sie verspricht diese in Form von günstigeren Preisen für andere Produkte an die Kunden weiterzugeben. Und was man auch noch sagen muss, hier handelt eigentlich die Migros Zürich, der Migros Genossenschaftsbund, der nationale Migros Genossenschaftsbund muss diesen Deal noch absegnen. Davon kann man aber natürlich ausgehen. Und die anderen Regionalgenossenschaften in der Schweiz, die sind bisher daran nicht beteiligt. Sie können sich, das hat die Migros Zürich heute aber gesagt, in Zukunft anschließen.
Informationen aus Zürich von Klaus Ammann. Und hier noch eine dringende Meldung von Verkehrsinfo SRF. In der Region Aargau-Solothurn auf der A1 Richtung Bern zwischen Mägenwil und Lenzburg Stau wegen eines Pannenfahrzeugs. Es waren die frühen 60er Jahre, als Papst Johannes der 23. die Kirchenväter nach Rom zum Konzil rief. Die katholische Kirche sollte erneuert werden, offener gegenüber der Welt und anderen Konfessionen. Heute vor 50 Jahren wurde dieses zweite Vatikanische Konzil eröffnet und drei Jahre später mit einigen spürbaren und sichtbaren Veränderungen abgeschlossen. Was ist vom frischen Wind der 60er vom damaligen Reformgeist übrig geblieben? Inlandredaktor Raphael von Matt hat sich bei der Kirchenbasis umgehört.
Die Dreifaltigkeitskirche in der Berner Innenstadt. Gelber Backstein, ein Kirchturm im venezianischen Stil. Dahinter das offene Haus La Prairie, ein Landhaus mit Säulengang zum Garten hin, mitten in der Stadt. Alt, aber gut erhalten. Darin eine Gaststube. Ältere Leute beim Abendessen. Hier servieren Frauen der Kirchgemeinde jeden Samstag günstige Mahlzeiten. Es sind engagierte Katholikinnen. Die Leiterin des TEFs bleibt einen Moment stehen und lobt das Zweite Vatikanische Konzil.
Dass man nicht mehr ins Beichthäuschen beichten muss, bin ich sehr froh. Das habe ich nie mitgemacht. Und dass es nicht immer latinisch sein muss, bin ich auch froh. Und dass man kann frühstücken vor der Kommunion, bin ich auch froh.
Ein älterer Mann, der beim Abendessen sitzt, stimmt ihr zu. Das Konzil habe viel Gutes gebracht. Besonders die Öffnung gegenüber Laientheologinnen und die Öffnung gegenüber den Reformierten, also die Ökumene.
Persönlich begrüsse ich die sehr. Ich bin auch aktiv in der Ökumene.
Heute, 50 Jahre später, brauche die Kirche eine weitere Öffnung, sagt der 82-Jährige. Jedoch nur eine behutsame.
Dass es noch viel weiter gehen sollte, da bin ich also skeptisch. Der heutige Zeitgeist ist natürlich schon eine Jubeltrubel, Heiterkeit und Fun und so weiter. Das hat eigentlich mit der Grundeinstellung der Kirche eigentlich nicht viel zu tun.
Für diese Frau, die gerade Kartoffeln mit Wurstscheibchen serviert, hat die Kirche heute vor allem ein Problem.
Wisst ihr, es kommen auch hier kommen viele alte Leute. Und die Jungen kommen da kennen. Wisst ihr, wir haben praktisch keine Jungen. Das ist das Problem, ist schade.
Eine Kirche nur mit Alten? Die Glocken rufen die Gläubigen zum Gebet. Vor der Kirche angesprochen, macht sich dieser ältere Herr Gedanken über das Konzil und was daraus geworden ist.
Das Konzil war eine gute Idee, hat auch gute Formulierungen gebracht. Aber was dann effektiv umgesetzt wurde, es fehlt einiges. Schade, dass der Johannes der 23. so schnell gestorben ist und dass nachher immer auf und ab und so weiter. Man könnte sagen, vielleicht sollte ein neues Konzil kommen.
In den Aussagen dieses Österreichers spiegeln sich die Hoffnung und die Enttäuschung, die das Konzil gebracht hat. Der Wunsch nach Reformen ist an diesem Abend bei allen Katholiken zu spüren. Auch bei dieser Frau. An der einen Hand ein Fünfjähriger, an der anderen der Kinderwagen.
Ich finde, die Kirche ist einfach erstarrt in alter Tradition, in einem alten Zustand, der nicht mehr der Modernität entspricht.
Rund 150 Personen sind zum Abendgottesdienst erschienen. Nach dem Gottesdienst bleiben einige Gläubige noch vor der Kirche stehen. Diese junge Frau, blond, John-Lennon-Brille, modisches Kleid, hat bei der Messe mitgewirkt. Sie ist aktives Kirchenmitglied und vom Vatikan bitter enttäuscht.
Ich wünschte mir, dass von oben mehr Toleranz wirklich gelebt wird, mehr Ökumene, mehr eben andere Religionen zu leben. Ich wünschte mir, dass die Kirche auch wieder Stellung nimmt zu gewissen Sachen, auch ein bisschen Politik für den Frieden einstehen und sich dort auch politisch zu äußern und nicht aus machtpolitischem Kalkül sich daraus zu halten.
Das Konzil von 1962 bis 1965 habe Hoffnungen geweckt und einen frischen Geist in die Kirche gebracht. Aber seither sei der Elan erlahmt. Gerade Papst Benedikt habe den Reformgeist erstickt. Frauen hätten zu wenig Mitsprache, das Zölibat führe zu Priestermangel. Die Kirche habe den gesellschaftlichen Wandel verschlafen, findet diese Frau.
Ich denke, der Druck müsste von unten kommen. Aber da habe ich keine Hoffnung, dass das je ändert. Da müsste ich von unten, von der Kirche herkommen. Das wird schwierig, weil die Leute resignieren. Sehr viele treten aus der Kirche aus. Finde ich jetzt nicht unbedingt das Mittel, das mich nie. Aber ich denke, es hat einen Haufen enttäuscht, die austreten.
An diesem Abend sind die Bankreihen der Dreifaltigkeitskirche gut gefüllt. Auch mit jungen Christen. Viele von ihnen hoffen auf eine Erneuerung der Kirche.
Braucht es mehr Öffnung in der katholischen Kirche? Wir fragen im Tagesgespräch den St. Galler Bischof um eins. Sie hören Rendezvous 1:15. Ein Ereignis und verschiedene Deutungen. Die Fakten. Die Türkei, genauer türkische Kampfjets, zwingen ein syrisches Passagierflugzeug auf dem Weg nach Syrien zur Landung. Der Vorwurf, die Maschine schmuggle Kriegsgerät aus Russland. Russland dementiert und sagt, in der Maschine sei kein Kriegsgerät gewesen. Die Türkei berichtet, die Fracht habe aus 300 Kilogramm militärischen Gütern bestanden. Bei mir im Studio ist nun Friedrich Steiger. Wem ist da zu glauben?
Also Beweise hat bislang keine Seite vorgelegt. Die Plausibilität spricht im Augenblick eher für die türkische Position, denn man weiß, dass bislang schon Passagierflugzeuge, beispielsweise von Iran Air, missbraucht worden sind, um Rüstungsgüter, zum Teil sogar auch Soldaten, nach Damaskus, nach Syrien zu bringen. Also könnte das auch in diesem Fall so gewesen sein. Außerdem lässt sich der türkische Außenminister Davutoglu mit der doch klaren Aussage zitieren, es habe sich illegales Material an Bord gefunden, es habe dort nicht zivile Fracht gehabt. Demgegenüber ist natürlich die syrische Empörung erwartbar und das russische Dementi bislang erstaunlich weiches. Gibt nämlich nur eine Aussage eines russischen Rüstungskonzerns, der sagt, man habe keinerlei Informationen über Fracht auf diesem Flugzeug und noch kein einziger russischer Minister oder gar der Präsident hat sich bislang mit einem Dementi zu Wort gemeldet.
Ein Teil dieser Fracht, diese 300 Kilogramm, sind ja offenbar in Beschlag genommen worden. Weiß man, was in diesen 300 Kilogramm drin ist?
Man muss sich da stützen auf die Aussagen türkischer Medien, die allerdings zum Teil gute Kontakte zum Verteidigungsministerium in Ankara oder zu den Nachrichtendiensten haben. Und die sagen, diese 300 Kilo seien aufgeteilt worden auf mehrere Kisten, die als Diplomatengepäck deklariert worden seien. Dort habe sich Kommunikationsmaterial befunden, darunter Störsender und vermutlich auch Teile von Raketen.
Lässt sich schon sagen, welche Konsequenzen dieser Zwischenfall haben wird?
Es ist zweifellos eine Eskalation in einer ohnehin angespannten Situation. In einer solchen Situation kann jede Provokation, jede Fehlkalkulation einen richtigen grenzüberschreitenden Krieg auslösen. Die Türkei, das muss man allerdings sagen, hat bislang kein Interesse an einer Zuspitzung, an einem Krieg gezeigt. Man hat sich zwar verbal forsch gegen das syrische Regime geäußert, aber mit Taten sehr zurückgehalten und die Türkei hat bislang auch nicht die NATO mit der Bündnispflicht ins Wort genommen, obschon ihr, also türkisches Territorium, mehrmals verletzt worden ist.
Aber eigentlich, egal was in der Maschine war, Friedrich Steiger, es ist immer noch so, dass Regierung und Opposition Waffennachschub bekommen aus dem Ausland.
Das ist absolut richtig. Das Regime wird vor allem von Russland beliefert. Russland gibt das im Übrigen auch zu. Es dementiert einzig, dass es auch neue Kampfhelikopter liefere. Aber sonst liefert es vieles. Es gibt Waffen aus dem Iran. Sogar Nordkorea hat versucht, Waffen an das syrische Regime zu liefern. Und die Opposition bekommt hauptsächlich aus den Golfstaaten Waffen. Allerdings ist klar, dass die Rebellen eher an kurzer Leine gehalten werden. Sie kriegen Material, mit denen sie Nadelstiche ausüben können, aber nicht militärisch die Oberhand gewinnen. Und das hängt auch zusammen, dass man ihnen im Moment grosse, modernste Waffen verweigert, weil man Angst hat, dass sie letzten Endes in den Händen von Al-Qaida landen könnten.
Danke für die Erklärungen. Das war Friedrich Steiger. Wenn morgen in Tokio das Jahrestreffen des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank offiziell beginnt, wird die Eurokrise wiederum das dominierende Diskussionsthema sein. Es werden harte Diskussionen. Denn es knistert bereits im Vorfeld. Zwischen dem Internationalen Währungsfonds und Deutschland bahnt sich ein Streit um Griechenland an. Aus Tokio, Maren Peters.
Der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble fühlt sich überrumpelt. Es geht wieder einmal um Griechenland. Konkret um die Frage, was er, Schäuble, denn von einem zweiten Schuldenschnitt für Griechenland halte.
Nichts,
sagt Schäuble knapp, aber unmissverständlich. Erst 2 Stunden vorher war er in Tokio gelandet. Die Forderung nach einem weiteren Forderungsverzicht der Griechenland-Gläubiger kommt vom Währungsfonds. Das wird zumindest hartnäckig kolportiert, auch wenn sich der IWF selbst dazu bislang nicht geäußert hat. Im Hintergrund wird dagegen längst heftig spekuliert. Denn allen ist klar, Griechenland braucht mehr Geld. 2 Rettungspakete hat das Land bereits bekommen. 240 Milliarden Euro sind versprochen. Ein Großteil ist bereits ausgezahlt. Aber das reicht nicht. Das Land hat seit Beginn der Schuldenkrise bereits 1/5 seiner Wirtschaftsleistung verloren und rutscht immer tiefer in die Schuldenfalle. Der Internationale Währungsfonds könne kein Geld mehr locker machen, heißt es hinter vorgehaltener Hand beim IWF. Er drängt darum die Europäer zu einem zweiten Schuldenschnitt. Diesmal wären die öffentlichen Gläubiger dran, also Euro-Staaten, europäische Institutionen und vielleicht auch die Europäische Zentralbank. Vom ersten Schnitt hatten die privaten Gläubiger bluten müssen. Doch die Europäer wollen von dieser Option nichts wissen. Der deutsche Finanzminister erklärt das so.
Das Problem ist, dass fast alle europäischen Mitgliedstaaten in ihren nationalen Rechtsordnungen klare Regeln haben, die besagen, dass man die Garantie oder einen Kredit an einen Schuldner nicht ausreichen darf, wenn nicht einigermaßen gewährleistet ist, dass der Kredit auch zurückbezahlt wird oder die Garantie nicht in Anspruch genommen wird.
Wenn man aber einen Schnitt für die Schulden der öffentlichen Gläubiger macht, sagt Schäuble,
dann sind die Voraussetzungen für die Übernahme einer weiteren Garantie oder Kreditauszahlung zerstört.
Im Übrigen
sind wir uns in Europa alle einig, dass wir den Bericht der Troika abwarten und dann auf der Grundlage dieses Berichtes beraten und entscheiden werden.
Um den Bericht der Troika aus IWF, EU-Kommission und EZB zu den Reformfortschritten Griechenlands wird derzeit aber noch heftig gerungen. Nur wenn er positiv ausfällt, bekommt Griechenland die nächste Hilfstranche von mehr als 31 Milliarden Euro. Doch bislang ist die Troika noch nicht überzeugt. Am Morgen hatte IWF-Chefin Christine Lagarde bereits dafür plädiert, Griechenland mehr Zeit zu geben.
An additional 2 years was necessary for the country to actually face the fiscal consolidation program that is considered.
Das Land brauche 2 Jahre mehr, um sein Sparprogramm umzusetzen, sagte sie. Genau das fordern die Griechen schon lange. Bislang stießen sie allerdings auf taube Ohren. Wolfgang Schäuble wollte den IWF-Vorschlag heute nicht kommentieren. Er dürfte bei der Jahrestagung noch viel Gelegenheit haben, das nachzuholen.
Maren Peters. Wer in den USA wählen will, kann sich bisher mit einem Kontoauszug oder zum Beispiel einer bezahlten Gasrechnung ausweisen. Eine ID mit Foto ist nicht nötig. Das wollen mehrere republikanisch regierte Bundesstaaten jetzt ändern. Wie Sie sagen, um Wahlbetrug zu verhindern. Wie die Demokraten sagen, um demokratische Wählerinnen und Wähler von den Urnen fernzuhalten. Also solche, die Barack Obama wählen würden. Max Ackermann berichtet.
Im Juni noch war Mike Tersey bester Laune. Vor einer Gruppe Sympathisanten konnte der republikanische Mehrheitsführer im Parlament von Pennsylvania auf eine ganze Reihe von Abstimmungserfolgen hinweisen. Laxere Waffengesetze, strengere Abtreibungsvorschriften und neue Abstimmungsregeln. Die würden gleich auch noch den Wahlsieg von Mitt Romney im November garantieren.
Voter ID, which is going to allow Governor Romney to win the state of Pennsylvania. Done.
Das republikanische Publikum im Saal applaudierte, aber draußen waren viele empört. Wie zahlreiche weitere republikanisch regierte Teilstaaten will auch Pennsylvania die Wähler zwingen, bei der Stimmabgabe eine Identitätskarte mit Passbild vorzuweisen. Offiziell, um Wahlbetrug zu verhindern. Doch jetzt gibt ein Spitzenpolitiker offen zu, dass politische Motive dahinter stecken. Wenn Wählen teurer wird, gehen weniger Leute an die Urne. So einfach sei das, sagt Politologieprofessor Adam Bonica von der Stanford-Universität.
It may get more costly to vote, fewer people go to the polls.
Sind vor allem arme und schlecht ausgebildete Leute und Angehörige von Minderheiten, die wegbleiben. Tendenziell also eher Anhänger der Demokraten. In hart umkämpften Staaten wie Pennsylvania könnte das die Wahl entscheiden. Aber ist eine korrekte Ausweispflicht an der Urne nicht etwas Selbstverständliches? In der Schweiz vielleicht schon, sagt Professor Bonica. aber nicht in den USA, wo es weder eine Einwohnerkontrolle noch eine Ausweispflicht gäbe.
If the states were willing to issue these voter ID card to everyone,
wenn die Bundesstaaten ein zentrales Stimmrechtsregister führen würden und allen Stimmberechtigten automatisch den Stimmrechtsausweis zukommen ließen, wäre alles wunderbar, aber das gelte als unamerikanisch und werde nicht ernsthaft diskutiert. Eine auf den Namen des Wählenden ausgestellte Gasrechnung, ein Kontoauszug oder ein Lohnausweis genügten bis jetzt als Legitimation. Eine staatlich anerkannte Identitätskarte dagegen ist für eine erstaunlich große Zahl von Amerikanern ein Problem. Laut einer Untersuchung der New York University besitzt jede und jeder Zehnte weder einen Pass noch eine ID und auch keinen Führerschein. $10 im Schnitt kostet ein überall gültiger Stimmrechtsausweis, aber das sei für viele schon zu viel.
It may cost $10 to get a government-issued ID. That's a pretty big cost for someone who's not very wealthy and voting. It's not giving you any direct payoff.
In jenen Teilstaaten, wo bereits striktere Zugangsregelungen gelten, sei die Stimmbeteiligung um rund 2% zurückgegangen, heißt es in einer Studie der Harvard Law and Policy Review. Schätzungen für Pennsylvania gehen davon aus, dass mit den neuen Regeln fast 100.000 Leute weniger an die Urne gehen würden. Doch vorerst kommt es nicht so weit. Das oberste Gericht von Pennsylvania hat die Reform letzte Woche gestoppt. Mindestens für die Wahlen im November gelten noch die alten Regeln zur Erleichterung der Demokraten und zum Ärger von Mike Tersey und seinen Republikanern.
Die ganze Region St. Gallen gerät in den Ausnahmezustand. Heute beginnt in der Ostschweiz mit der Olma so etwas wie die fünfte Jahreszeit. Und es ist ein ganz spezieller Anlass dieses Jahr. Es ist die 70. Olma. Wie sehr die Ostschweiz aus den Fugen gerät während den 11 Olma-Tagen und das seit 70 Jahren, zeigt uns Sascha Zürcher.
Nein, nein, kommen Sie mal da probieren. Schauen Sie mal, das ist der feine, hausgemachte Pralinenwürfel, eine St. Galler Olma-Spezialität.
Die Olma, oder wie sie früher hieß, die Ostschweizerische Land- und Milchwirtschaftliche Ausstellung, lockte schon zu ihren Anfangszeiten Massen in die Hallen. Heute ist sie die größte Publikumsmesse für Landwirtschaft und Ernährung der Schweiz und zieht rund 400.000 Besucher an. Auch für die Politik ist die Olma eine beliebte Plattform, um die Verbundenheit mit der Landwirtschaft zu demonstrieren. So wie Bundespräsident Pascal Couchepin vor 4 Jahren, geht es allen Bundesräten an der Olma. Der Rundgang durch die Messe und der obligate Halt im Stall mit bundesrätlichem Säuli-Streicheln gehört fest zum Programm. Da machte auch Bundesrätin Micheline Calmire im letzten Jahr keine Ausnahme.
Ich habe das schon einmal gemacht, aber ich habe gerne Tiere, wissen Sie. Ich liebe Tiere und das ist für mich auch ein Vergnügen, das tun zu dürfen.
Auch der Ostschweizer Befindlichkeit, dass man sich hier oft von Bundesbern vernachlässigt fühlt, wird Rechnung getragen. Das war bereits 1958 so, als Bundesrat Giuseppe Lepori die Olma eröffnete.
Die Stadt St. Gallen, den Kanton St. Gallen und alle ostschweizerischen Kantone versichere ich meiner aufrichtigen Freundschaft. Ich weiß, Sie haben schwere Probleme.
Viele Politiker und Bauern streichen sich die Olma im Kalender rot an. Dies gilt auch für die Bevölkerung. Hier ist es der soziale Aspekt, der im Vordergrund steht, wenn Frau und Mann angesäuselt und dicht gedrängt in der Degustationshalle stehen.
Ja, also wenn man in St. Gallen wohnt, muss man in die Halle 7.
Das ist ein Phänomen, die Halle 7. Man sieht einen Haufen Leute, die man schon lange nicht mehr gesehen hat. Es ist lustig zusammen. Das ist einfach genial.
Getrunken wird manchmal schon etwas.
Die berühmt-berüchtigte Halle 7 ist mittlerweile Geschichte. Sie wurde im Jahr 2000 ein Raub der Flammen. Gebechert wird seither in den Hallen 4 und 5. Doch es wird nicht nur ins Glas geschaut, sondern auch ins regionale Heiligtum gebissen. Schon zu Beginn der Olma in den 1940er Jahren stand die St. Galler Bratwurst im Zentrum des Interesses.
Die feinen St. Gauer Bratwurst und uns interessiert einmal, was überhaupt in diesen St. Gauer Bratwurst ist. Wir haben nun den Metzger am Mikrofon und was ist in einer St. Gauer Bratwurst?
In einer St. Gauer Bratwurst ist Fleisch, Speck, Milch und Gewürz.
Aber was für Fleisch?
Kalbfleisch.
vor allem.
Die Wurst übrigens isst man auch heute noch ohne Senf. An der Olma wird aber nicht nur gegessen, getrunken und gefeiert, auch das Zelebrieren der Landwirtschaft hat Tradition. Seit 16 Jahren schon gehört zum Beispiel das Säulirennen zur Messeattraktion.
Als St. Galler muss man echt an der Olma sein und am Säulirennen, das gehört zu der Olma weh, ein Bier in die Halle 5, oder?
Was hätten Sie nicht alles hören? Du Tommisau, du Wüstisau, du kleine Sau, du magere Sau, du lahme Sau. Alles hätten Sie einstecken müssen. Ein riesen Sieg hat sie rausgeholt. Siegerin, unsere Gigi!
Sascha Zürcher aus St. Gallen und das Tagesgespräch kommt auch aus St. Gallen, allerdings in einem ganz anderen Kontext. Wo steht die katholische Kirche heute? Und was ist vom Zweiten Vatikanischen Konzil geblieben? Das fragen wir Bischof Markus Büchel im Tagesgespräch nach den Mittagsschlagzeilen. Und die hat Andi Lüscher.
Die Migro Zürich kauft die deutsche Lebensmittelkette Tegut zu einem nicht genannten Preis. Die Migro bringt neu eigene Produkte in die deutschen Supermärkte, nicht aber Tegut-Produkte in die Zürcher Migro-Läden. Laut einer Studie wirft die Schweizer Bevölkerung jährlich 2 Millionen Tonnen einwandfreier Lebensmittel weg. Das ist jeden Tag eine Mahlzeit pro Person. Russland fordert von der Türkei eine Erklärung, wieso ein syrisches Passagierflugzeug zur Landung in Ankara gezwungen wurde. Der russische Präsident Putin hat zudem eine bevorstehende Türkei-Reise abgesagt.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.